Herzliches Willkommen zum Frauengesundheitspodcast von Generation Pille. Mein Name ist Christina Fischer und ich helfe dir, die wirklich entscheidenden Faktoren der Hormongesundheit zu verstehen und auch in deinem Alltag anzuwenden. Und das Ganze auf ganzheitlicher und integrativer Weise. Ich habe heute eine Gästin bei mir, die mir, ja, ich würde sagen, sehr sympathisch ist, weil sie sich sehr viel mit Sport auseinandersetzt. Und alle, die mich kennen, und ich glaube, ich habe es hier im Podcast und auch auf Social Media schon öfter gesagt, ich bin natürlich leidenschaftliche Sportlerin, bin selbst im Gewichtheben unterwegs und habe da ja sehr, sehr viel sportlichen Background. Und demnach ist natürlich es sehr schön, wenn man dann auf Gleichgesinnte trifft, die sich mit den ähnlichen Themen befassen, das heißt mit Zyklus, mit Gesundheit, mit Frauengesundheit und dann auch im Bereich Coaching unterwegs sind. Und zwar habe ich Steffi Platt heute zu Gast. Sie wird sich gleich nochmal ordentlich vorstellen und ein bisschen was zu sich sagen. Super spannende Persönlichkeit und wir sind aufeinander gestoßen, weil sie im ersten Jahrgang der Academy dabei ist. Und dann haben wir gesagt, wir müssen unbedingt mal einen Podcast aufnehmen. Und jetzt ist es endlich soweit. Herzlich willkommen, Steffi. Schön, dass du hier bist.
Ja, sehr schön. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig. Und dass wir hier über unser beider Passionsthema Sport, aber auch Frauengesundheit und Menstruationszyklus sprechen können. Und freue mich auf unser Gespräch.
Ja, voll cool. Also vielleicht kannst du mal ein bisschen ausholen, ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist. Ich habe es jetzt eben nur mal kurz angedeutet, dass du dich irgendwas mit Sport und irgendwas mit Zyklus machst, aber du machst ja durchaus ein bisschen mehr als das. Und von daher erklär gerne mal, was du tust, wer du bist und wo du vielleicht auch herkommst, wo man dich findet. The stage is yours.
Okay, danke. Ich bin ehemalige Leistungssportlerin. Habe das über 8 Jahre lang gemacht, also war Mittelstreckenläuferin. Das heißt so alles 1500 Meter bis 3005 Kilometer. Mhm. Und eigentlich durch eine persönliche Geschichte bin ich auf zyklusgerichtete Training gekommen. Ich hatte 2019 einen schwerwiegenden Ermüdungsbruch gehabt, eine Stressfraktur im Kreuzbein. Und das hat mich dazu bewegt, neben dem Sport mich mal näher mit meiner eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. Es ist ja häufiger auch mal die eigene Geschichte, die dazu beiträgt. Ich wollte einfach verstehen, wie das nach dem Leistungssport passieren konnte, warum das so ein schwerwiegender Ermüdungsbruch im Kreuzbein war, was das mit meinen Hormonen zu tun hat, weil ich eine Hormonspiegelmessung bekommen habe und eine Knochendichtemessung, aber dann wurde ich da mit meinem Befund allein gelassen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und daraus ist dann Fierce Run Force entstanden, mein jetziger 2-jähriger Verein, also der ist jetzt gerade 2 geworden, ist der erste Frauenlaufsportverein mit zyklusgerechtem Training, den ich gegründet habe, wo ich auch im Vorstand bin und auch Head Coach bin. Gleichzeitig bin ich aber auch mit Fierce Run Force selbstständig als Trainerin im Bereich Hormone, Menstruationszyklus und Lauftraining. Und versuche das ganzheitlich zu betrachten, mache das auch dadurch, dass ich ja keine Medizin studiert habe, freue ich mich natürlich, mich immer weiterzubilden, bin total happy über die Akademie und das auch mitzunehmen, nochmal einen tieferen Einblick in die Frauengesundheit zu bekommen. Arbeite aber auch ganz eng mit einer Sportmedizinerin zusammen, die großartigerweise sich auch auf Frauengesundheit spezialisiert und wir da versuchen auch uns interdisziplinärer aufzustellen, Dr. Claudia Römer, das ist richtig. Da bin ich super happy drüber, weil ich nach meiner Diagnose versucht habe, eine eierlegende Wollmilchsau zu finden. Mhm. Ich wollte eigentlich eine Sportmedizinerin und eine Gynäkologin, im besten Fall in einer Person, weil ich halt damals in der Sportmedizin war, wo halt auch Leistungssportlerinnen ein- und ausgehen und mir dann gesagt wurde, mit der Gynäkologie sind wir nicht so gut. Und da dachte ich mir schon so, okay, das war so der zweite Weckruf, der mich irgendwie wachgerüttelt hat, dass ich da irgendwas verändern will. Und ich glaube, aus dem Leistungssport bin ich jemand, der immer gerne irgendwo ansetzt. Und wenn ich irgendwas mache, dann möchte ich es 100%ig machen. Habe zu dem Zeitpunkt gleichzeitig aber auch 1 Jahr nach meinem Ermüdungsbruch eine Laufgruppe an die Hand gekriegt, wo ich 12 Frauen vorbereiten durfte auf den Halbmarathon. Und da hat sich das eine und das andere zusammengefügt. Einerseits wollte ich meine eigene Geschichte aufarbeiten, wollte verstehen, wo kam das her, wo kam diese Stressfraktur her. Warum sind in meinem Umfeld, ich habe mich in Anführungszeichen zu dem Zeitpunkt im Hobbysport befunden. Mhm. Bei mir war es ja auch wieder ein bisschen ambitionierter, wenn man aus dem Leistungssport kommt, kommt man da nicht so ganz weg von.
Ja,
aber grundsätzlich würde ich halt sagen, Hobbysport ist, sollte gesundheitsfördernd sein. Und ich habe nicht verstanden, warum mehrheitlich Frauen da extrem viele Ermüdungsbrüche hatten. Und es war für mich so, das gehört hier auch definitiv nicht hin. Ich kannte es aus dem Leistungssport, aber wusste, wenn es auch da passiert, dann läuft gewaltig was schief. Also aus meiner Trainingsgruppe oder aus meiner Laufbahn kannte ich das halt nicht. Und deswegen hat mich das halt krass erschüttert, als ich das dann im Nachhinein hatte. Und ich wusste, ich muss da definitiv irgendwas ändern. Ich will das nie wieder haben. Und ich habe gewaltig meinem Körper was angetan, was da nicht hätte sein sollen. Und so bin ich in das Thema reingekommen und habe halt einfach gemerkt, dass es da auch Unterschiede gibt und dass wir auch als Sportlerinnen sehr unterrepräsentiert sind im Sport, in dieser Community, in der ich mich bewegt habe, war ich die Einzige im Gründungsteam, die einzige Frau, weil es auch ein bisschen darum ging, dass wir so das gleiche Tempo haben. Mhm. Also da kam viel aufeinander und so bin ich jetzt da hingekommen, wo ich heute bin. Wir beschäftigen mich seit über Ferien jetzt mit dem Thema Frauengesundheit und habe meine eigene Geschichte aufgearbeitet.
Super, super spannend. Die Frage, die sich mir jetzt direkt stellt, hattest du zu dem Zeitpunkt, als der Ermüdungsbruch war, deine Periode oder nicht? Also ist ja immer ganz spannend, weil gerade bei Laufsportlerinnen, bei Ausdauersportlerinnen, aber auch, und das ist das, wo wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen haben, ich bin ja im Gewichtheben unterwegs, da würde man ja denken, na gut, Krafttraining ist potenziell nicht so anfällig, aber in meiner Sportart, im olympischen Gewichtheben, geht es nach Gewichtsklassen und demnach haben Frauen auch sehr, sehr häufig, gerade wenn sie sich eben in eine Gewichtsklasse runtercutten, nennt man das, das heißt Gewicht verlieren dafür, dann entsprechend auch mal keine Periode. Deswegen hier die Frage, wie sah es damals aus?
Das ist eine sehr gute Frage und eine Frage, die ich nicht 100% beantworten kann, was mich heute natürlich sehr ärgert, weil ich irgendwann im Nachhinein dann die App umgestellt habe und sämtliche Daten weg waren, ich natürlich nicht auf dem Schirm hatte. Ich aber grundsätzlich weiß, dass ich im Leistungssport selber ist sie einmal ausgeblieben und das habe ich mir gemerkt. Von daher gehe ich aus, dass sie nicht ausgeblieben ist. Aber ich kann jetzt nicht sicher sagen, ob sich meine Zyklen verlängert oder dann super unregelmäßig waren, weil ich mich halt, bis ich 30 war, nicht mehr mit meinem Menstruationszyklus auseinandergesetzt habe, weil mir nie jemand gesagt hat, wie wertvoll das ist und was es eigentlich ein wesentliches Vitalzeichen ist, was wir definitiv im Sport betrachten müssen. Aber jetzt, wenn wir das, was wir versucht haben nachzubilden, gehen wir davon aus, dass es ein Red S war, also ein relatives Energiedefizitsyndrom. Da ist natürlich die ausbleibende Menstruation ein Symptom, was auftreten kann, aber es ist ja ein Riesenkomplex. Also es muss nicht zwangsweise immer eine ausbleibende Menstruation ja sein. Es kann ja auch eine andere Zyklusstörung dahinter stecken. Aber wenn man sich die natürlich ja nicht näher anschaut und einen Eisprung getrackt hat oder ähnliches, dann wird es natürlich ganz schwierig, das nachzuvollziehen. Und da ich meine Daten nicht mehr habe, was mich sehr ärgert und richtig frustriert,
glaube ich,
weil ich das so unfassbar gerne nochmal en Detail und tiefergehend mir jetzt anschauen möchte, auch mit dem Wissen, was ich ja inzwischen habe, da habe ich mich schon grün und blau geärgert drüber. Mhm.
Geht mir aber tatsächlich auch so, ich habe die Pille ja 22 mit 22 abgesetzt. Ja. Und so 10 Jahre her, ich weiß, dass meine Haut immer ein Problem war. Ich weiß aber nicht, wie waren die Zyklen am Anfang? Waren die lang, waren die kurz? Habe ich auch überhaupt keine Aufzeichnung. Wenn ich das gefragt werde, kann ich das auch immer nicht beantworten. Von daher kann ich das gut nachempfinden. Das heißt, du bist jetzt im Bereich Coaching unterwegs und ich merke ja auch, dass auf den großen Medienplattformen wie ARD, ZDF, also wirklich die rechtlichen Sender, öffentlich-rechtlichen Sender, dass dort immer mehr über Zyklus, über auch zyklusbasiertes Training, ich glaube, es gab letztens erst auch einen Bericht darüber, man merkt, diese Aufmerksamkeit wird doch immer mehr darauf ausgelegt. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie hast du das für dich aufgebaut? Weil ich glaube, es kommt jetzt so nach und nach, aber du hast jetzt vor 2 Jahren angefangen. Hast du dann von Anfang an eher auf das Thema, hey, wir sind female basiert, wir gehen in diese Richtung? Oder wirklich auch, hey, bist vielleicht schon in dem sportlichen Bereich unterwegs, merkst aber irgendwie, das Trainingskonzept bei anderen Vereinen macht keinen Sinn. Wie kam das und wie findest du jetzt auch Gleichgesinnte oder Frauen, die letzten Endes deine Dienstleistung in Anspruch nehmen?
Ja, das war eine lange Journey. Also es ist ja schon 4 Jahre lang, dass ich da unterwegs bin. Es hat eigentlich angefangen ja mit der Gruppe, die ich trainiert habe. wo ich wusste, dass ich das irgendwie fortführen möchte. Das war so eine Richtung. Da habe ich dann nebenher natürlich für mich versucht, erstmal meine eigene Ursachenforschung zu betreiben und aber auch mit dem Wissen und Willen, dass ich sage, okay, ich möchte das irgendwie rausgeben, sobald ich da irgendwie auch mehr weiß. Und angefangen hat das Ganze eigentlich, dass ich damals mal, als das Ganze schon Fierce Run Force hieß, einen Talk eingeleitet habe mit einer Expertin, die einfach mal nur über den Menstruationszyklus gesprochen hat. Mhm. Das war so wirklich der Startpunkt dieses, da waren wir, glaube ich, 20, 30 Frauen, zwischen 20 und Mitte 30, und da waren so viele Aha-Momente. Mhm. Und das hat mich eigentlich dann bestärkt, dazu zu sagen, okay, da brauchst einfach, also neben dem, was ich ja wahrgenommen habe von meiner eigenen persönlichen Perspektive, dass die Ermüdungsbrüche halt einfach da waren, dass ich die eigenen Erfahrungen hatte, war das nochmal eine starke Bestätigung, dass da so viel Wissen einfach nicht da ist und dass es so viel geben kann und dass das total ermächtigen kann. Und dann habe ich so ein bisschen den Fokus darauf gelegt, erstmal den Verein aufzubauen, weil ich es zugänglicher machen wollte. Wir haben dann vor 2 Jahren ja den Verein gegründet und das war dann mein wesentlicher Fokus, zu sagen, okay, wie kann ich das dann auch im Team umsetzen, wie kommen wir überhaupt dahin, wie kriegen wir auch die Frauen dafür begeistert. Mhm. Das war natürlich auch spannend, weil das auch nicht unbedingt sofort auf nur Befürworterinnen gestoßen ist und auch einige gesagt haben, das ist mir jetzt zu viel. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass wir immer noch klein in Tabuisierung sind von dem ganzen Thema Menstruationszyklus. Inzwischen ist es aber halt auch einfach so, dass sich die Mehrheit auch bewusst dafür entscheidet, weil sie wissen ja, also ich kommuniziere das ja ganz klar auf unserer Webseite, was wir machen, was wir für einen Fokus haben. Aber es heißt nicht zwangsläufig, dass sie irgendwie schon Background haben oder so. Also sie kommen da mit ganz unterschiedlichen Hintergründen her. Manche wollen halt auch einfach nur eine reine Frauenlaufgruppe haben und finden das dann ganz spannend, was dann halt so die Trainingsform ist, die wir so machen. Daher ist es ganz, ganz unterschiedlich. Und bei mir auch im Coaching ist es auch eigentlich eher so ein bisschen breiter gefächert von denen, die halt sportliche Ziele haben einerseits oder auch Frauen, die den Sport für sich integrieren wollen, um gesundheitliche Ziele zu erreichen. Aber die Mehrheit ist halt auch, vor allem mache ich das auch mit Gruppencoachings ganz gezielt, immer einmal im Jahr. Inzwischen sind es 20 Wochen, die ich dann die Betreuung mache, hin zum Halbmarathon hier in Berlin. Dieses Jahr auch 10 Kilometer lauf, um es noch ein bisschen zugänglicher zu machen, weil nicht jede Frau, und das will ich auch gar nicht damit bezwecken, muss einen Halbmarathon rennen. Aber das ist hier natürlich in Berlin ein ganz großes Thema, der Berliner Halbmarathon, wenn man aus der Laufszene kommt. Und früher waren es 12 Wochen Betreuung, sind vielleicht auch direkt ins Training eingestiegen. Mein Learning war aber aus den letzten Jahren, dass wir erstmal noch einen Schritt zurückgehen und dass wir erstmal 2 Monate überhaupt erstmal Wissen aufbauen, erstmal Grundlagen legen, erstmal Zyklus-Tracking machen, sich damit viel, viel mehr beschäftigen, bevor sie zusätzlich noch einen Trainingsplan bekommen, der komplett nochmal anders abläuft. Und gleichzeitig startet das aber auch vorweg mit einem großen Workshop mit 3 anderen Expertinnen, einer Physiotherapeutin, einer Gynäkologin und meiner Sportmedizinerin, mit der ich zusammenarbeite und mir. Ja. Dass wir 2 Tage lang alles an wichtigen Infos rund um die Frauengesundheit, das Training und was alles dazu gehört, mitgeben, um den Startschuss ins Training dann schießen zu können, damit da einfach schon das Grundlagenwissen da ist. Und
richtig cool.
Genau.
Ich liebe ja Konzepte, die ganzheitlich sind. Ich meine, es merkt man wahrscheinlich an der Academy, weil da haben wir ja auch so aus jeder Sparte irgendwie jemanden dazugeholt, um einfach so viele Seiten zu beleuchten und auch das Ganze irgendwie greifbar zu machen und so. Und deswegen geht mein Herz immer auf, wenn jemand erzählt, ja, wir haben dann hier eine Gynäkologin und die Sportmedizinerin und wir bringen das irgendwie alles zusammen. Das ist richtig, richtig cool. Also Respekt dafür, und es ist ein cooles Projekt. Ich liebe es sehr. Ich finde es richtig cool. Von daher super, dass du das hier mit uns teilst. Wenn wir jetzt aber nochmal so zurückkommen zum Sport und zum Zyklus, zu diesem eigentlichen Thema, wenn jetzt jemand im Laufbereich bereits schon tätig ist und vielleicht jetzt weiß, ich habe da doch immer mal irgendwie Probleme. Was ist so deine Philosophie? Wie gehst du an das Ganze ran? Weil bei vielen, es kommt natürlich wahrscheinlich immer drauf an, das weiß ich auch, ne, was für Probleme hat diese Person. Ja. Aber nehmen wir jetzt mal ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Die Person hat vielleicht die Pille gerade abgesetzt, ist super ambitioniert im Laufsport unterwegs und bekommt ihre Periode einfach nicht zurück. Wie ist es dann? Wie arbeitest du mit diesem Stressor in Anführungsstrichen Sport dann? Wie gehst du darauf ein? Das ist natürlich jetzt schon ein Fall, der so ein bisschen verzwickter ist, aber vielleicht kann man das einfach, weil ich glaube, es sind sehr viele davon betroffen, einmal so ein bisschen skizzieren.
Ja. Du hast ja schon gesagt, dass es super individuell ist. Wir müssen uns auch erstmal angucken, was hat die Person für ein Trainingspensum. Das Allerwichtigste, du sagst ja auch, also ich glaube, wir lieben ja beide Ganzheitlichkeit, sich anschauen, was ist denn da noch? Also wo steht die Person? Viele sind ja so, dass sie sich immer an Leistungssportlerinnen orientieren oder immer nur an dem, was man halt sieht als Ergebnis. Das ist ja auch bei, in der Regel kommen sie zu mir mit einem läuferischen Ziel. Und sie sehen nur, mit welcher Zeit irgendwer ins Ziel gelaufen ist, aber nicht, was dahinter steht. Und das ist halt auch sowas. Also auch da aufzuarbeiten, was es überhaupt bedeutet, dass Leistungssportlerin, dass das deren Beruf ist. Und dann müssen wir uns halt gucken, wo steht die einzelne Person? Was sind so die Stressoren? Wie sieht der Alltag aus? Wie sieht die Beziehung zum Beispiel aus? Wie sieht vor allem die Ernährung? Riesenfaktor ist die Ernährung, also auch seitdem ich Fierce Run Force habe und damit mit meinen Athletinnen da gearbeitet habe in der Vergangenheit, kann ich sagen, wirklich, dass ich mindestens 95% der Frauen haben ein Riesenthema mit der Ernährung. Die Mehrheit isst viel zu wenig und Training ohne Ernährungsplanung, also Planung in Anführungszeichen, das heißt jetzt nicht, dass ich zwangsläufig da irgendwie ein vorgeschnittenes Papier gebe, wo was draufsteht, was zu tun ist, sondern dass man lernen muss, wenn ich Training habe, dann muss ich meine Ernährung auch irgendwo dazu planen. Weil wenn ich nicht genügend oben reingebe, dann kann am Ende des Tages unten auch nichts rauskommen oder auf der Ziellinie nichts rauskommen. Oder das ist ja dieses allergrößte Thema. Und deswegen Ernährung und die Stressfaktoren, dann kann man bei der Ernährung natürlich noch tiefer reingehen. Und wir können ganz viel oben reingehen. Wenn die Darmgesundheit nicht stimmt, dann kann nicht viel ankommen. Und auch würden sie definitiv kriegen, meine Athletin auch eine ärztliche Betreuung, wenn das gewünscht ist. Das ist mir eigentlich immer sehr wichtig. Den Vorteil haben sie im Verein so oder so schon, dass sie da den Kontakt haben, aber eigentlich immer noch ein ärztliches Check-up, wo wir auch ein Labor machen können, wo wir die Werte testen können, wo dann explizit auch eine Supplementation bestimmt werden kann, wenn die nötig ist und die zusätzlich zur Ernährung, aber die Grundlagen werden natürlich in der Ernährung gelegt. Und deswegen, die Trainingsanpassung ist in Anführungszeichen meistens das Letzte, insofern, dass es darum geht, wie passe ich mein Training an den Zyklus an. Das meine ich mit der Trainingsanpassung und das ist auch das, was ich immer erzähle, weil mich das immer ein bisschen fuchsig macht, wenn es um zyklusgerechtes Training geht und alle immer nur sagen, ja, was mache ich jetzt mit meinem Training, wie passe ich das an? Ja, aber so leicht ist es nicht. Wir müssen erstmal bei den Grundlagen anfangen. Wir brauchen erstmal ein Verständnis, du musst deinen Körper verstehen, du musst deine Abläufe verstehen, du musst den Menstruationszyklus, die Hormone verstehen, damit du überhaupt sinnvoll in eine Trainingsplanung einsteigen kannst. Und das heißt eigentlich erstmal Grundlagen schaffen und gucken, ob das Training halt ein zusätzlicher Stressor ist. Und wenn es so ist, dann müssen wir da natürlich auch erstmal gucken, dass wir es ein bisschen runterfahren und da eine Konstante erstmal hinkriegen und gucken, ob es vielleicht auch daran liegen kann, dass die Intensitäten viel zu hoch sind, zum falschen Zeitpunkt die Intensitäten zu hoch sind.
Das ist super viele Punkte, die du da ansprichst. Und ich kann das 1:1 unterschreiben, dass Frauen ein Riesenproblem haben, genügend zu essen. Das heißt, einfach, ich glaube, da schwingt einfach die Angst von, ich könnte zunehmen mit, ich habe vielleicht ein bestimmtes Körperbild vor mir, was ich gerne eigentlich erreichen möchte. Wenn ich jetzt mehr esse, dann gehe ich ja eher davon weg. Und ich wollte ja eigentlich mit dem Sport und mit meiner gesunden Ernährung, wollte ich ja eigentlich genau das Gegenteil. Und ich sage immer, und ich denke, dass du da ähnlich bist, ein heilender Körper, in Anführungsstrichen, der gerade eben zum Beispiel keine Periode hat oder ein Ermüdungsbruch oder was auch immer gerade dieser Outcome davon ist, dass wir ihn überstrapaziert haben, dass wir zu viel Ressourcen genommen haben und zu wenig reingegeben haben, dass wir da erstmal wieder den Fokus auf eben dieses, ich muss die Grundlagen so wieder schaffen, dass der Körper wieder alles hat, was er braucht und eben nicht ein äußerliches, körperliches, zeitliches, was auch immer dann gerade das Ziel sein mag, dass das einfach zweitrangig sein muss. Und ich spreche da inzwischen super Klartext. Ich habe mich am Anfang, als ich so angefangen habe zu coachen, das teilweise auch nicht getraut zu sagen, so und nein, das sportliche Ziel ist jetzt egal und dein körperliches Ziel ist auch egal, weil wenn du das hier weitermachst, haben wir eben genau das Problem von Osteoporose-Risiko, andere Erkrankungen, Unfruchtbarkeit, all die Dinge, die da eben mitschwingen. Und von daher ist das, spreche ich da inzwischen ganz klar Klartext sozusagen, weil es einfach enorm wichtig ist. Weil ich denke, es ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, wenn Frauen zu mir kommen, wollen sie ja eigentlich gerne ihre Periode wieder haben. Und natürlich ist dann, wenn jemand sagt, so, und ich habe jetzt aber ein bisschen zugenommen, wir müssen halt leider eine Sache müssen wir vielleicht auch eben erstmal ins Negative verändern, damit sich der Körper wieder regenerieren und dann auch ja wieder zu vollen Kraft kommen kann. Ne?
Ja, bei mir ist es aber auch manchmal ganz interessant. Also sie kommen nicht zwangsläufig, weil sie ihre Periode zurückkommen. Also gibt's natürlich auch, aber ja. Manchmal kommt das so unterschwellig, gerade in den Gruppencoachings kommt das erst zu Tage. Und das ist genau das, was du sagst. Und dann auch dieses Versuchen, dieses Ziel, dieses sportliche Ziel erstmal aus dem Kopf herauszubekommen, was in der Community, wo es immer nur darum geht, wer läuft denn das nächste Rennen, wer läuft die nächste Bestzeit, immer gar nicht so einfach ist. Ist immer so die größte Challenge, da erstmal auf den richtigen Pfad zu verhelfen und das anzustoßen und zu sagen, wie wichtig es eigentlich ist, die Gesundheit zu priorisieren und diese Stereotypen aus den Köpfen zu kriegen. Ja, gerade im Laufen ist es ja ganz extrem, dass es da ganz klare Körperbilder gibt. Das versuchen wir halt auch mit dem Verein irgendwie zu öffnen und darzustellen, dass es nicht die Voraussetzung ist, wenn du laufen tust und dann bist du auch, darfst du dich auch gerne Läuferin nennen und das hat nichts mit deinem Körperbild zu tun. Und es wäre mir viel, viel lieber, wenn wir endlich dahin kommen, dass es nochmal klarer gemacht wird, dass Frauen halt einfach auch 10% mehr Körperfettanteil haben und das einfach wesentlich ist, dass ja auch wesentlich ist dafür, dass wir unsere erste Menstruationsblutung haben, unsere Menarche. Und das, finde ich, wird einfach viel zu wenig thematisiert und diese Diätenkultur ist ja doch einfach viel zu mächtig immer noch, wo wir anspielen müssen und dieses Verständnis, wo immer nur gesagt wird, du kannst nur abnehmen, wenn du nichts isst, ist halt auch was immer ganz stark ja mit reinspielt und ganz, also ich sage auch immer am Anfang, wenn ich Workshops mache, wir müssen jetzt erstmal versuchen zu entlernen, um dann das Richtige und das Gesunde und den gesunden Weg wieder zu lernen und das würde ich sagen, ist auch meistens so das Schwierigste, diese alten Glaubenssätze und dieses Verhalten, was wir gelernt haben, zu revidieren, weil immer wieder wirst du damit konfrontiert, mit Aussagen oder auch Trainings- beziehungsweise Ernährungsformen, die ja noch nicht mal an Frauen getestet wurden, aber die Frauen ja meistens die sind, die sie durchführen. Und das ist immer so faszinierend, wenn dann, ich habe auch eine Sportlerin mal gehabt, die wollte einen Marathon laufen. Wir waren am Anfang des Jahres und dann kam sie mir plötzlich um die Ecke, möchte aber auch noch gleichzeitig ihre Doktorarbeit schreiben und jetzt möchte sie aber auch eine Saftkur starten und dachte mir so,
halt, stopp.
Ja, und ich glaube, das ist auch mal ganz gut, das auszusprechen, dass es solche Ideen gibt und es war auch noch eine sehr, sehr dünne Person, die super wenig Körperfett hatte, also kam wirklich alles aufeinander und wir hatten uns noch nicht mal den Zyklus angeschaut und sie wusste natürlich auch nicht, wo sie steht und ich würde mir einfach wünschen, dass da im Laufsport viel, viel, viel mehr drüber gesprochen wird und wünsche mir eigentlich auch, dass Leistungssportlerinnen da viel offener sind, weil ich es auch sehr toxisch finde, was da teilweise auf Social Media kommuniziert wird, was die teilweise am Tag essen oder was sie nicht essen, eher gesagt. Und das wird sich halt einfach zum Vorbild genommen, jung bis jedes Alter eigentlich. Hauptsache, sie wollen irgendwie gesund an die Startlinie gehen und ihre Vorbilder sind halt die Leistungssportlerinnen, die sie über Social Media verfolgen können und in der Regel halt alle Werte, die an Männern ausgerichtet sind.
Das ist wirklich ein Riesenthema, gerade was man eben auf Social Media sieht und dadurch, ich glaube, weil auch das Verständnis für Ernährung bei ganz wenigen und ich denke, das liegt auch so ein bisschen an unserem System, weil wo hat man denn mal Ernährung gelernt? Ich erinnere mich an die Grundschule, wo wir irgendwie dann so Bilder hatten, ne, was es alles so gibt, aber ich erinnere mich nicht mal, dass wir irgendwie in der Mittelstufe oder Oberstufe über eine gesunde Ernährung gesprochen haben. Was ist denn gesunde Ernährung? Was sind Proteine, Kohlenhydrate, Fette? Wie muss es zusammengesetzt sein? Warum ist es wichtig, dass wir da genügend von aufnehmen? Also ich glaube, dass einfach, wenn man es nicht vom Elternhaus in irgendeiner Form mitbekommen hat, dass viele einfach keinen Zugang dazu haben. Und dann ist natürlich Social Media inzwischen die Plattform, wo man sich Informationen holt. Und ich meine, wir sind auf Social Media tätig. Wir haben ein Online-Business, also ich habe ein Online-Business. Ich bin ja darauf auch angewiesen, aber ich sehe auch, wie viele, Companies, Dienstleistungen eben auch mit großen Werbebudgets an diese Sache rangehen und die Leute so geinfluenced werden in eine Richtung, wo ich mir immer denke, das ist irgendwie auch gefährlich. Und aber natürlich glaubt man diesen Menschen, man sieht ja dann vielleicht auch, ah, okay, diese Körperform, diese Leistung, okay, und das macht sie, dann muss das für mich doch 1:1 so sein. Und gerade weil du auch vorhin gesagt hast, Leistungssportler versus in Anführungsstrichen Hobbysportler, selbst wenn man das ambitioniert macht, die haben den ganzen Tag nichts außer Training, Essen, Schlafen, Regenerieren, Training, Essen, Schlafen, Regenerieren. Das ist so ein Kreislauf. Und da darf man natürlich, gerade wenn man noch einen 40-Stunden-Job hat, vielleicht ein Social Life und eben diesen Sport dann noch als vielleicht auch leistungsambitionierte Hobbysportlerin macht, darf man das überhaupt nicht gleichsetzen, weil einfach die Voraussetzungen komplett konträr sind. Und ich glaube, das hinzubekommen, ist, glaube ich, sauschwer.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das größte Thema, das irgendwie in den Kopf zu bekommen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch interessant. Also wir haben ja immer so zwei Extreme. Wir haben einmal die sich ungefähr, also die haben dieses Bild von der Ernährung, dass es immer nur ums Restriktive geht, beziehungsweise zu wenig essen. Wir haben aber auf der anderen Seite auch die so super clean sind unterwegs und sich gar nichts gönnen. Da haben wir genau das gleiche andere Problem. Die einen, die halt so super, super clean sind und gar nichts zulassen. Und die anderen, die meinen, dass sie, wenn sie nichts essen, dass ihnen das hilft. Und ja, ich würde mir wirklich einfach wünschen, dass auch Leistungssportlerinnen offener über den Menstruationszyklus sprechen und nicht immer nur, sie machen es ja jetzt teilweise schon in den Medien, was ich schön finde, aber sie sagen eigentlich meistens nur, dass die Menstruation ihre Schwachstelle ist. Und das finde ich auch sehr, sehr schwierig und sehr, sehr schade. Weil hormonell gesehen, und wenn wir, natürlich spielt da ganz viel auch die Psyche mit rein, die richtige Versorgung mit den richtigen Produkten, fühle ich mich wohl, fühle ich mich sicher. Aber ich möchte eigentlich, dass junge Mädchen oder alle menstruierenden Menschen damit aufwachsen, dass die Menstruation, dass wir wie positiv nutzen können, dass es nicht unsere Schwachstelle ist. Und dass wir selbst im Wettkampf, und das ist ja meistens die erste Frage, die natürlich dann auch immer kommt, sind wir da überhaupt leistungsfähig, dass wir das abrufen können, sofern keine Erkrankung vorliegt oder sofern wir halt einfach einen gesunden Menstruationszyklus haben. Und das sollte unser größtes Ziel sein, ein gesunder Menstruationszyklus. Und ich finde auch, dass Leistungssport das zwangsläufig nicht ausschließt. Das scheiden sich ja immer die Geister, aber ich bin eine ganz klare Befürworterin. Weil ich selber habe ja auch Leistungssport betrieben und wie gesagt, ich kann mich nur einmal daran erinnern, dass mein Zyklus ausgeblieben ist und dann wusste ich schon, oh, jetzt muss ich aufpassen. Aber ich habe auch einfach ein Fünftel von dem trainiert, was andere in der Spitze trainiert haben. Also ich bin zum Beispiel gegen Gesa Felicitas Krause auch gelaufen, um einfach mal einen Namen hier zu senden, damit man so ein bisschen einordnen kann. Und ich war halt trotzdem auch mal ein Jahr lang auf 3 Distanzen auf Platz 3 in Deutschland. Ich bin 2-mal deutsche Meisterin geworden. Also ein bisschen was im Sport habe ich schon auch gerissen. Und ich bin meinem Trainer sehr, sehr dankbar im Leistungssport, dass ich da gesund durchgekommen bin, weil ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gegessen. Und das ist auch unfassbar wichtig, weil die mit der größten Butterputzdose. Ich hatte meistens auch 2 und habe dann trotzdem immer noch alles weggegessen. Und ich glaube, das war halt so ein bisschen auch mein Genickbruch bei meiner eigenen Stressfraktur, dieses von der Schule ins Studium. Alles war geregelt, plus dann kam ich in den ersten Job und dann war auf einmal komplett mein Leben natürlich ganz anders. Es hatte nicht mehr diese feste Struktur, es hatte nicht mehr diese feste Regelzeiten, wo ich gegessen habe. Natürlich am Anfang hat das noch ganz gut funktioniert, aber dann wurde es halt immer stressiger auf der Arbeit. Aber wir kennen es ja, ne? In der Arbeitswelt, da verschiebt sich alles mal auch mal nach hinten. Kommt ganz viel dazu. Gleichzeitig habe ich mich auf einen extremen Lauf vorbereitet, wollte nicht mehr nach Trainingsplan trainieren. Also da kam ganz viel zusammen, wo ich rückblickend sage, ja, macht Sinn, dass mein Körper gesagt hat, ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal. Ja. Aber ich würde eigentlich immer das Credo leben, Qualität vor Quantität. Und das wäre mein Wunsch auch an den Leistungssport, dass wir da das mehr versuchen zu verstehen und anzunehmen. Und es gab jetzt immerhin, zumindest laut, ich glaube, der Sportschau, eine neue Studie, dass Frauen grundsätzlich mit weniger Training effizienter Ergebnisse erzielen. Heißt ja jetzt nicht, dass wir uns auf die faule Haut legen, aber wie gesagt, Qualität vor Quantität. Ja. Und ich glaube, das ist dieses Verbissene vielleicht manchmal ein bisschen rausholen aus den Köpfen, weil wir auch immer so einen Perfektionismus-Wahn haben. Mm. Ich verallgemeiner das jetzt mal. Ich stelle das auch mal lieber in Anführungszeichen. Aber ich glaube, das kennen wir alle so ein bisschen vielleicht auch von uns selbst, dass wir meinen, wir müssen 100% machen. Aber auf der anderen Seite, es wird ja häufig von uns verlangt. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir immer noch nicht in der Gleichstellung sind. Wir müssen einfach immer mehr geben, damit wir auch diese Anerkennung bekommen, die wir uns erhoffen. Und das ist natürlich dann ein Kreislauf, der sich da natürlich irgendwo schließt. Aber ich hoffe, je mehr wir darüber reden und je mehr Forschung wir hoffentlich auch bekommen, die das endlich mal auch noch zusätzlich untermauert. Mit einer Studie sind wir noch relativ am Anfang in dem Bereich jetzt und mit 6% hier allein nur Frauen abdeckt, sind wir ja da auch noch, haben wir noch ganz viel Luft nach oben. Aber das wäre auf jeden Fall was ich mir da auch für die Zukunft wünschen würde, damit wir doch besser argumentieren können.
Absolut. Ich glaube, wie gesagt, auch ich glaube, wir sind beide schon in einer Bubble irgendwie drin, wo man natürlich sehr viel sowieso schon das Gefühl hat, es wird doch drüber geredet, aber man ist ja trotzdem in seinem Mikrokosmos irgendwo und wenn man dann irgendwie mal 3 Meter weiter nach außen kommt, dann merkt man so, vielleicht ist doch noch nicht ganz so viel Aufklärung passiert, wie man sich selbst oder wie es sich vielleicht anfühlt für einen selbst. So, das ist immer so mein Learning, gerade wenn ich mit Menschen spreche, die eben sich nicht mit Gesundheit auseinandersetzen, so. Das ist halt dann nochmal irgendwie eine ganz andere Schiene. Aber du hast eben noch einen ganz, ganz spannenden Punkt gesagt, und zwar, dass die Grundlage ja erstmal ein gesunder und gut funktionierender Körper sein muss. Das heißt, ein gesunder Zyklus. Und dann kann man auch leistungsfähig sein in all seinen Zyklusphasen. Und das ist auch was ich immer wieder sage, wenn Menschen mich fragen, ja, was ist denn jetzt zu viel Sport und wann soll ich was machen und wie kann ich damit umgehen? Und das Erste, was ich immer schule, ist das eigene Biofeedback beachten. Wie geht es mir? Wie viel Energie habe ich? Was passiert gerade noch so in meinem Leben? Und wenn ich das richtig bewerten kann, finde ich automatisch auch die Intensität von meiner Trainingseinheit, von dem, was ich gerade tue. Und dann ist es auch fast in Anführungsstrichen. Natürlich sind wir leistungsfähiger von der Hormonsituation her zum Eisprung hin. Und natürlich ist Progesteron eher auch gerade in der Lutealphase, das heißt vor unserer Periode, dass wir da einfach auch uns vielleicht so ein bisschen schlabberig fühlen und nicht ganz so viel Spannung reinkriegen und so weiter. Das ist gegeben, aber nichtsdestotrotz kann man potenziell eben auch Sport treiben in diesen Phasen mit der Bedingung, dass alles passt und dass wir gesund sind. Ja, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geschrieben.
Ja, würde ich definitiv unterschreiben so. Also es ist genau das, was total wichtig ist. Und das ist ja auch das, was ich gerne mal vorwegnehme, bevor wir in die Trainingsanpassung gehen. Und das machen wir auch im Training so. Also meine Athletin im Verein frage ich jedes Mal auch vorher ab, wo stehen sie im Zyklus? Und dann sollen sie aber auch selber mal in Relation setzen. Ist es jetzt mein Zyklus oder sind es andere Dinge, die gerade einen Einfluss auf mein Befinden nehmen? Und das ist mir immer total wichtig, das auch zu lernen. Das ist natürlich auch erstmal was, wo man Bewusstsein für entwickeln muss. Und das hat für mich auch was mit Körperbewusstsein zu tun. Klar, im Sport sind wir super körperbewusst in der Regel. Aber ich finde, das ist so ein bisschen diese erweiterte Komponente, die der Mehrheit meistens noch fehlt.
Absolut, absolut. Und ich meine, man hat ja auch immer dieses Bild, ich muss jetzt den Schweinehund überwinden, ich fühle mich heute nicht gut, ich muss aber noch zum Sport, weil XYZ, ich bin inzwischen auch richtig krass von weg. Also das hat mich auch gechallenged, to be honest. Ich habe mich ja letztes Jahr auch noch für die deutsche Meisterschaft vorbereitet und bin da auch Vize geworden und so weiter, das war alles gut. Aber schon auf jeden Fall mit viel Zwang, weil ich hatte sowieso schon von meinem Trainer nur noch 3 Trainingseinheiten, weil ich es beruflich einfach nicht anders geschafft habe. aber wollte dann natürlich meinen Trainingsplan erfüllen. Und das ist natürlich auch wirklich challenging gewesen, zu sagen, ich trainiere für ein Ziel hin, weiß aber, dass ich schon, ja, sage ich mal, mein Training so runter cutten muss und auch manchmal auch Übungen rauslassen muss, weil ich merke, zeitlich passt es irgendwie nicht, ich fühle mich nicht, ich krieg's heute nicht hin, ich bin nicht konzentriert, ich bin nicht fokussiert. Ja, und das ist halt super schwierig. Deswegen habe ich für mich dieses Jahr auch gesagt, hey, ich nehme die Wettkämpfe, die so kommen mit, aber ich mache keinen Watercut für die deutsche Meisterschaft oder ähnliches, weil ich einfach auch gemerkt habe, das ist zu viel und das ist hart, gerade wenn man dann so diesen Schwank dann macht und dann natürlich irgendwie auch eine Entscheidung treffen muss. Aber es ist wichtig, dass man sich eben das Bewusstsein aneignet, zu sagen, man kann nicht alles von der Energie oben halten, egal was man eben gerade macht. Und ich glaube, das kann man auch auf alle anderen Frauen da draußen, weil jeder hat seine Päckchen zu tragen und jeder hat eben seine To-Dos. Ja, das ist wichtig, dass man eben diese Dinge abfragt und dann auch letzten Endes so dieses Bewusstsein schult.
Auf jeden Fall, würde ich auch so beschreiben. Also finde ich total wichtig und da sind wir auch wieder bei Qualität vor Quantität und auch realistisch zu entscheiden. Und ich sage auch immer häufig, ey, du musst damit erstens nicht dein Geld verdienen, du musst keinen Olympiasieg holen, du musst nicht Weltmeisterin werden oder sonst irgendwas. Deine Priorität sollte immer an allererster Stelle deine Gesundheit sein. Und wenn du dich für deine Gesundheit gegen den Staat entscheidest, dann ist das eine unfassbar starke Entscheidung und genau die richtige. Und dann brauchen wir einfach auch mehr, die das machen, ohne dass sie sagen, dass sie sich jetzt irgendwie beschämt in die Ecke stellen. Weil ich das unfassbar stark und wichtig finde, dass man da sich das auch endlich mal traut. Und ja, das versuche ich immer wieder zu bestärken, dass an der Ziellinie stehen nicht das Einzige ist und vor allem nicht komme, was wolle, sondern ich möchte, dass möglichst alle Zyklus- und Hormongesund ins Ziel kommen.
Ja, richtig cool. Ja, Steffi, ich glaube, wir haben echt einige Aspekte jetzt aus unserer Perspektive hier geteilt. Mich würde natürlich noch aus Eigeninteresse interessieren. Du bist ja jetzt im ersten Jahrgang der Academy dabei, weil du gesagt hast, Fortbildung ist super wichtig. Ich möchte irgendwie dann noch tiefer eintauchen. Was waren denn jetzt so in den letzten, wie viele Monate sind wir jetzt eigentlich drin? Wir haben jetzt März. Wir haben im Oktober angefangen, ja ungefähr 6 Monate. Was sind so deine Learnings bisher? Was konntest du so mitnehmen? Und warum hast du vielleicht auch gesagt, hey, die Academy, das lacht mich irgendwie an, da will ich dabei sein?
Ja, ich habe mich vor allem dafür entschieden, weil ich ja keine Medizin studiert habe, mich damals auch gegen das Sportstudium entschieden habe und sehr viel alleine mir angeeignet habe. Und ich wollte auch endlich mal die Möglichkeit haben, mal nochmal anders Wissen aufzunehmen, dass ich nicht das alles im Selbststudium machen muss. Natürlich gehört da auch ein gewisses Selbststudium dazu, aber auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, aus meiner Sportbubble rauszukommen, einfach nochmal das Thema Frauengesundheit zu vertiefen, die Zusammenhänge nochmal besser zu verstehen, wirklich on Detail vielleicht sogar auch. welche Rolle spielt nochmal die Schilddrüse zum Beispiel? Wie kann ich nochmal gezielter mit dem Blutzucker auch agieren? Also auch da nochmal mein Ernährungswissen auch erweitern. Ich meine, jedes Wissen ist total wertvoll. Und auch wenn es teilweise nur kleine Dinge waren, die irgendwie zu meinem Wissen dazugekommen sind, fand ich die unfassbar wertvoll. Und ich finde es auch total spannend, diesen Einblick zu bekommen, wie ihr Coaching versteht. Weil das natürlich im Sportbereich ein ganz anderer Ansatz ist. Von daher finde ich das super spannend, da einen Einblick zu bekommen. Und das war mir auch ganz wichtig, aus der Trainerin-Rolle noch ein bisschen mich weiterzuentwickeln, auch ganzheitlicher zu coachen zu können. Und das sind so ein bisschen meine Takeaways und kann ich auch sehr empfehlen.
Richtig, richtig cool. Ja, ich habe das, glaube ich, auch schon öfter im Podcast oder auch so auf Social Media gesagt, dass wir ja gerade in der Academy so viele verschiedene Frauen haben, die zum Teil aus eigenem Interesse, weil sie vielleicht gerade noch Hormonprobleme haben, aber auch eben fortgeschrittene Coaches, die schon in dem Bereich sind, die das als Weiterbildung nutzen. Und ich finde es so cool, dass eben genau diese Mischung aus den unterschiedlichen Gruppen zusammenkommt und wir da so eine ja empowernde Gesellschaft irgendwie dann vielleicht auch selbst kreieren können und da immer das Ganze eben noch größer machen. Und wenn das dann wieder in die nächste Richtung streut, jetzt zum Beispiel in die Sportbubble, dann der nächste vielleicht im Mindset-Coaching, na, dann kriegen wir irgendwie dieses Bewusstsein für Frauengesundheit und dass wir eben halt doch nicht kleine Männer sind, sondern am Ende einfach anders funktionieren, immer besser hin. Und wenn du jetzt vielleicht auch interessiert bist an der Ausbildung, du kannst sehr, sehr gerne dir einen Bewerbungscall zum Beispiel buchen. Wir starten im Mai, und zwar Ende Mai, mit dem zweiten Jahrgang. Und wir haben dieses Mal auch einen Mann dabei, das erste Mal. Ich bin voll happy darüber auch, weil auch wenn du zum Beispiel Frauen coachst in irgendeiner Form auf einer anderen Ebene, auch auf der sportlichen Ebene vielleicht sogar, hey, wie wichtig ist es für Männer auch, das Ganze zu verstehen und zu greifen und zu wissen, ah, okay, das passiert dann und dann und das muss eben anders sein als bei Männern. Das finde ich richtig cool. Von daher, ja, wenn du jetzt hier zugehört hast und denkst, ah, ich brauche auch nochmal so ein bisschen Feinschliff, was das Ganze angeht, kannst dich gerne hier in den Shownotes auch nochmal durch die Links klicken. Da ist alles zu Academy und Co. verlinkt. Ja, Steffi, magst du noch irgendwas den Zuhörern zum Abschluss mitgeben?
Also ich möchte gerne mitgeben, dass wir den Menstruationszyklus normalisieren sollten. Wir sollten ihn als wertvolles Vitalzeichen sehen. Wir sollten uns gegenseitig empowern, indem wir darüber auch sprechen. Denn ohne Menstruation gäbe es uns hier auch alle auf der Erde nicht. Deswegen bestimmt es auch alle Geschlechter, unabhängig davon, ob wir einen Uterus haben oder nicht. Und wünsche mir einfach, dass wir da für meine Perspektive im Sport definitiv noch deutlich weiterkommen. Freue mich, wenn ich da jedes Mal mit dem tue, was ich mache, was anstoßen kann. Und freue mich, wenn wir da gemeinsam auch ordentlich was anstoßen können und wir da gar nicht mehr drüber diskutieren müssen in Zukunft und es einfach zur Normalität dazu gehört, dass der Menstruationszyklus ein wesentliches Vitalzeichen ist und dass wir keine kleinen Männer sind und das ist mein Wunsch an die Zukunft. Und ich freue mich, dass wir heute gesprochen haben und freue mich natürlich auf jeden weiteren Austausch, weil es so unfassbar spannend ist, weil sich ja doch noch vieles tun kann, gerade wenn wir da noch mehr Forschung haben und mehr Wissen. Ist das. Ein guter Anstoß.
Absolut. Danke, Steffi, dass du heute hier deine Story geteilt hast und natürlich auch ein bisschen Einblick in den Sport gegeben hast und in Kombination mit dem Zyklus. Super, super spannende Themen. Mach weiter so und wir freuen uns von dir auch hier vielleicht irgendwann nochmal für eine zweite Runde, vielleicht zu einem spezifischeren Thema zu sprechen. Von daher danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dir einen schönen Tag noch.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte und ich freue mich auf eine Wiederholung, wenn möglich.
Machen wir. Ciao.
Ciao.